Sie können gehen.
Spock verließ rasch den Raum. Zweifellos machte er sich sofort auf den Weg zur Brücke, um Mr. Scott abzulösen und die neuen Sicherheitsprotokolle umzusetzen. Kirk grübelte allein in seinem Quartier weiter über das mögliche Sicherheitsleck auf Vanguard. Herauszufinden, wer Pennington mit solch sensiblen Informationen versorgt hatte, würde wahrscheinlich eine nahezu unmögliche Aufgabe sein. Aber eine andere Frage, vielleicht die am schwersten zu beantwortende, beschäftigte Kirk am meisten. Warum? Race bereitete sich auf einen weiteren miserablen Tag unter Eid vor. Er und seine Abteilungsleiter kamen in die Offiziersmesse und ihre bereits grimmige Laune hatte sich wegen der Morgennachrichten über die Bombay noch verschlechtert. Gerüchte über einen möglichen Krieg machten auf der Sternbasis die Runde und durch neue Übertreibungen aufgefrischt, starteten sie ihren zweiten Durchlauf. Desai und die zwei Jack-Anwälte Lifrakos und Moyer traten durch eine separate Tür am anderen Ende des Raumes ein und nahmen rasch Platz. Sobald sich jeder in seinen Stuhl gesetzt hatte, klingelte Desai dreimal mit ihrer Glocke. »Dieser Untersuchungsausschuss wird hiermit fortgesetzt«, sagte sie. In den letzten Tagen hatte ihre Eröffnung jeweils hier geendet und sie hatte den Anwälten erlaubt zu übernehmen. Heute jedoch fuhr sie fort, »aufgrund neuer Beweise, die diesem Ausschuss vorliegen, Beweise, die darauf hindeuten, dass die Zerstörung der Bombe das Resultat eines sorgfältig vorbereiteten Angriffs aus dem Hinterhalt durch Streitkräfte der Tholianischen Vereinigung war«, hat sich dieser Ausschuss dazu entschlossen, Captain Gannon und ihre Crew von dem Vorwurf falschen Handelns freizusprechen. Darüber hinaus liegen diesem Ausschuss nur unzureichend Beweise vor, die eine Fortführung der Befragung des Flak-Offiziers von Mitgliedern des Kommandostabs oder des Wartungspersonals der Station rechtfertigen. Alle Aufzeichnungen dieses Ausschusses werden hiermit versiegelt und auf Befehl des Judge Advocate General der Sternflotte als geheim eingestuft. Die Untersuchung ist abgeschlossen, der Ausschuss wird hiermit vertagt. Sie läutete die Glocke einmal, ergriff ihre Papiere, stand vom Tisch auf und ging so schnell hinaus, dass ihre goldene Uniform vor Rays Augen verschwamm. Moyer und Lifrakos folgten ihr langsamer und tauschten dabei verwirrtes Achselzucken und verdutzte Blicke aus. Als sich die Tür hinter ihnen schloss, blieben Rays und seine Abteilungsleiter wie betäubt schweigend am Tisch sitzen. Schließlich war es der Flottenbetriebsleiter Ray Caniella, der sagte, was gesagt werden musste.
»Wer kommt mit zum Essen?«
Als Pennington an einem Straßencafé von Star's Landing vorbeiging, wurde er von Blicken verfolgt. Der Reporter gab sich betont lässig, sonnte sich aber heimlich in seiner plötzlichen Bekanntheit. Er bemühte sich, nicht zu stolz auf seinen Erfolg zu sein. Sollte seine Geschichte so einschlagen, wie er es erwartete, dann war der Krieg zwischen der Föderation und der Tholianischen Vereinigung wahrscheinlich nicht sehr weit entfernt. Dunkle Zeiten würden bald über Vanguard und über unzählige andere Orte hereinbrechen, aber der Wahrheit ist gedient, rief er sich ins Gedächtnis. Gerechtigkeit für die Bombay und für Oriana. Laura saß immer noch in seinem Apartment und war stinksauer über den spätmorgendlichen Besuch und die Befragung durch das Jack-Büro der Sternflotte. Er dagegen hatte beides erwartet. Tatsächlich hatte er die Untersuchung sogar begrüßt, weil sie ihm ein Gefühl von Bedeutung gab. Verachtet zu werden war akzeptabel, solange er nur nicht ignoriert wurde. Er näherte sich dem Kaffee und das einladende Aroma von Espresso und Gebäck stieg ihm in die Nase. Er hatte sich bereits ganz der Vorfreude auf einen Milchkaffee und ein Obstteilchen hingegeben, als der FNS-Pager an seinem Handgelenk vibrierte. Die Botschaft darauf war sehr kurz. Echtzeit. Es war die Anweisung, die seine Redakteurin benutzte, wenn sie mit ihm über beschleunigten Subraumfunk sprechen wollte. So weit von der Erde entfernt, benötigten die normalen Kommunikationswege ungefähr einen Tag. Um einen Kanal in Echtzeit über eine solch enorme Entfernung aufrechtzuerhalten, brauchte man enorme Mengen an Energie und das war für die meisten Zivilisten viel zu teuer. Er drängte die Gedanken an Milchkaffee und Gebäck zur Seite, verschob sie auf später und begab sich auf den Weg hinauf zum Kommunikationsbüro der Sternenbasis. Die kleine, aber mit Technik vollgestopfte Einrichtung summte vor unzähligen, sich überlappenden Audioübertragungen aus der ganzen Galaxie. An der Rückwand flackerte eine Reihe von Monitoren. Pennington hielt dem diensthabenden Verbindungsoffizier Ensign Margavero seinen FNS-Ausweis hin. »Ich benötige eine Echtzeitverbindung zur Erde«, sagte er. Der junge Mann im blauen Hemd führte Pennington in einen abgelegenen Raum und gab den FNS-Code in das Computerterminal ein. Einige Momente später erschien das Symbol der Föderationsnachrichten auf dem Schirm. Margavero bedeutete dem Reporter, Platz zu nehmen. »Bitte schön, die Verbindung wird einige Sekunden benötigen, aber sobald sie steht, haben Sie Echtzeitkontakt.« Pennington setzte sich hin. Dankeschön. Der Ensign verließ den Raum und schloss die schalldichte Tür hinter sich. Einige Sekunden verstrichen, in denen Pennington darüber nachdachte, was Arliss ihm wohl so dringend mitzuteilen hatte. Eine Auszeichnung? Eine Beförderung? Ein Angebot, als Korrespondent in Paris zu arbeiten? Nachdem ich Ihnen diese Story beschert habe, ist es wohl das Mindeste, was Sie tun können. Das Bild von Arliss Warfield erschien flackernd auf dem Schirm. Sie war eine streng aussehende Frau mit einem stahlgrauen Bürstenhaarschnitt, deren feuriger Blick dafür berüchtigt war, den Willen eines Menschen brechen zu können. Mit ihrer gewaltigen Stimme konnte sie sich in Sekundenschnelle einen Weg auf jeder Verkehrsstraße in der Föderation bahnen. Während der kurzen Zeit, die Tim für sie im Pariser Büro arbeitete, hatte er die Bemerkung eines älteren Redakteurs aufgeschnappt, dass ihr Nachname deshalb Warfield sei, weil ein einfacher Kriegspfad einfach nicht breit genug wäre, um ihrer Raserei genügend Platz zu geben. Sie beugte sich nach vorne und stellte offensichtlich das Bild auf ihrem eigenen Monitor ein. »Tim, bist du das?«
»Ja, Alice, ich bin hier, in Echtzeit.«
»Da bist du«, sagte sie. Ihr Ton wurde giftig. »Du Idiot!«
»Wie bitte?«
»Du geschwätziger Edinburgher Dummkopf!«
»Du wirkst nicht besonders glücklich, Alice.«
Trotz der verrauschten Bildübertragung sah er jetzt, dass sie noch zerzauster und abgekämpfter als üblich aussah.
»Hast du auch nur eine Vorstellung davon, in was für ein Wespennest du gestochen hast, in welchen Problemen wir hier stecken?«
»Wir wussten doch, dass wir Federn lassen würden«, sagte er. »Du hast gesagt...«
»Vergiss, was ich gesagt habe. Das war, als ich dir noch vertraut habe.«
»Nun, halt mal still, es gibt kein...«
»Wie glaubwürdig waren deine Quellen?«
»Erstklassig«, sagte er plötzlich recht defensiv. »Ich hörte es von einer Quelle aus der Kommandoebene, fand einen Stapel bestätigender Beweise und für die hat mir noch einmal jemand gebürgt, der direkt involviert war.«
»Nun, dann schau dir die Nachrichten an, denn du bist reingelegt worden«, sagte Arliss. »Wir alle wurden es.«
Er begann am Kragen zu schwitzen, sein Puls hämmerte in den Schläfen.
»Reingelegt? Ich verstehe nicht.«
Arliss massierte ihre Stirn, ihr Gesicht schmerzhaft verzogen.
»Tim, wie bist du an diese wunderbaren Beweise gekommen?«
Die Frage bestürzte ihn.
»Es...«
Noch während er es laut aussprach, kam es ihm sehr dumm vor.
»Es war ein anonymer Tipp.«
»Ein anonymer Tipp?«
äffte sie ihn nach und warf ihm über die Lichtjahre hinweg einen mörderischen Blick zu.
»Wundervoll!«
Er war sich nicht sicher, ob er die Antwort auf seine nächste Frage hören wollte, aber er musste sie trotzdem stellen.
»Was stimmt damit nicht?«
»Alles, Himmel, Herrgott!«
Sie wischte einen Stapel Papiere von ihrem Schreibtisch, knüllte die Seiten zusammen und schleuderte sie weg, während sie weiterschimpfte.
»Zeitliche Widersprüche in den Sensorlogs, gefälschte Sicherheitscodes! Verdammt, Tim, die Logbücher von der Enterprise sind von einem Offizier unterschrieben, der nicht mal mehr gelebt hat, als diese Berichte angefertigt wurden! Du hast Funkverkehraufnahmen von Frequenzen, von denen unser eigenes Team weiß, dass sie gar nicht genutzt werden! Was du hast, sind alles keine Beweise! Es ist reine Fiktion!«
Der Schock setzte ein.
»Aber ich habe es mir bestätigen.
Laut der Sternenflotte wurdest du übers Ohr gehauen. Laut mir bist du gefeuert!«
Es dauerte einige Sekunden, bis Pennington den Sinn dieser letzten Worte begriff.
»Nein, Alice, bitte, du kannst nicht, du...«
»Deine unbezahlten Spesenrechnungen werden dir zurückgeschickt. Wir werden sie nicht übernehmen. Du kannst mir immer noch als Freiberufler Artikel schicken, wenn du möchtest, aber ich würde mich an deiner Stelle in der nächsten Zeit auf ein paar Konserven beschränken.«
»Alice, warte, können wir nicht...
Du bist gefeuert!«
Sie schaltete die Übertragung ab, ohne ein viel Glück oder ein Pass auf dich auf hinzuzufügen. Das FNS-Symbol blitzte kurz auf, dann wurde der Bildschirm dunkel. Pennington fiel vorwärts und ließ seinen Kopf gegen einen ausgeschalteten Monitor prallen.
»Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein.«
Es dauerte nicht lange, bis er hyperventilierte. Er zog den Kragen seines Hemds über seine Nase und holte lange, tiefe Atemzüge. Jedes Mal atmete er schwer aus und beruhigte sich so langsam. Säure kroch seine Speiseröhre hoch und sein Magen revoltierte. So fühlt sich also totales Versagen an. Die Vernunft schaltete sich vorübergehend wieder ein. Er aktivierte den Monitor vor sich und wechselte in Vanguards internes Verzeichnis. Unter dem Buchstaben M suchte er Israel Medinas Namen in der Besatzungsliste. Er war nicht da. Es gab keinen Eintrag zwischen Madeira, Specialist Rodrigo, und Mika, Ensign Rory.
Und zur Hölle nein.
Der Reporter legte die große Entfernung zwischen dem Kommunikationsbüro und der Bergungsbucht viel so schnell zurück, dass die Umgebung um ihn herum verschwamm. Er begab sich in die Bergungsbucht, in denen die geschäftige Aktivität der zweiten Schicht herrschte. Ein Antigravitationsladeschlitten fuhr ihm beinahe in die Knie, bevor ein aufmerksames Crewmitglied schrill in Penningtons Ohr pfiff und ihn gerade noch rechtzeitig aus dem Weg zog. Die erste Person, die Pennington abfangen konnte, um zwei Worte mit ihr zu wechseln, war eine erschöpft aussehende junge Frau, die Malik K. auf der Vorderseite ihres Overalls stehen hatte.
»Malik, bitte helfen Sie mir!«
Das Besatzungsmitglied sah ihn regelrecht mitleidig an, als sei er ein verirrtes Kind. Ihm war nicht bewusst gewesen, wie verzweifelt seine Stimme klang.
»Worum geht es denn, Sir? Ich muss Chief Medina finden«, sagte er.